Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 19. August. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem Buch Esther lesen wir die Kapitel 4 bis 7. Esther soll die Juden retten. Als Mordekai erfuhr, was vorgefallen war, zerriss er sein Gewand, band sich den Sack um und streute sich Asche auf den Kopf. So ging er durch die Stadt und stieß laute, durchdringende Klagerufe aus. Er kam bis vor den Palastbezirk, den er jedoch im Trauerschurz nicht betreten durfte. Auch in allen Provinzen herrschte unter den Juden große Trauer, nachdem der königliche Erlass dort eingetroffen war. Sie fasteten, weinten und klagten, und viele saßen im Sack in der Asche. Die Dienerinnen und Diener Esthers berichteten ihrer Herrin von Mordekais Trauer. Esther war ganz erschrocken und ließ Mordekai Kleider bringen, damit er den Sack ablegen und zu ihr in den Palast kommen konnte. Aber er wollte ihn nicht ausziehen. Da schickte Esther den Eunuchen Hattach, den der König ihr als Diener gegeben hatte, zu Mordekai hinaus. Er sollte ihr berichten, warum Mordekai sich so auffallend verhielt. Hattach ging zu Mordekai auf den großen Platz vor dem Palastbezirk. Mordekai erzählte ihm alles, was geschehen war, und nannte ihm auch die Geldsumme, die Haman dem König für seine Staatskasse versprochen hatte, wenn er die Juden umbringen dürfte. Er gab ihm eine Abschrift des königlichen Erlasses, in dem die Ausrottung der Juden befohlen wurde. Er sollte sie Esther zeigen und sie dringend auffordern, zum König zu gehen und für ihr Volk um Gnade zu bitten. Hattach berichtete Esther alles, was Mordekai ihm aufgetragen hatte. Esther aber schickte den Eunuchen noch einmal zu Mordekai und ließ ihm sagen: Alle, die im Dienst des Königs stehen und alle seine Untertanen in den Provinzen des Reiches, kennen das unverbrüchliche Gesetz. Wer ungerufen, ob Mann oder Frau, zum König in den inneren Hof des Palastes geht, muss sterben. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, wird er am Leben gelassen. Mich hat der König jetzt schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Mordekai schickte Esther die Antwort: Denk nur nicht, dass du im Königspalast dein Leben retten kannst, wenn alle anderen Juden umgebracht werden. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen, aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Da ließ Esther Mordekai die Antwort bringen: Geh und rufe alle Juden in Susa zusammen, haltet ein Fasten für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht. Und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Mordekai ging und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Esther sucht eine günstige Gelegenheit. Dann am 3. Tag legte Esther die königlichen Gewänder an und ging in den inneren Hof des Palastes, der direkt vor dem Thronsaal liegt. Der König saß gerade auf seinem Thron, der offenen Saaltür gegenüber. Da sah er auf einmal Königin Esther im Hof stehen. Aber sie fand seine Gunst und er streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie: Was führt dich her, Königin Esther? Was ist dein Wunsch? Ich gewähre dir alles, bis zur Hälfte meines Königreiches. Esther antwortete: Mein König, wenn es dir recht ist, dann komm doch heute mit Haman zu dem Mahl, das ich für dich vorbereitet habe. Schnell holt Haman herbei, rief der König, damit wir Esthers Einladung folgen. So kam der König mit Haman zu Esthers Mahl. Beim Wein fragte er sie: Was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir. Fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königreiches. Esther antwortete: Ich habe eine große Bitte. Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und wenn du so gnädig bist, mir meinen Wunsch zu erfüllen, dann komm doch auch morgen mit Haman zu dem Mahl, das ich für dich vorbereiten werde, dann will ich dir meinen Wunsch sagen. Haman will Mordekai aus dem Weg schaffen. Haman war in bester Laune, als er von dem Mahl bei der Königin nach Hause ging, doch im Tor kam er an Mordekai vorbei, der nicht vor ihm aufstand und ihm nicht die geringste Ehrerbietung erwies. Haman wurde von der Wut gepackt, aber er ging weiter. Zu Hause rief er seine Freunde und seine Frau Seresch. Er prahlte vor ihnen mit seinem Reichtum und der großen Zahl seiner Söhne und strich voll Stolz heraus, wie der König ihn ausgezeichnet und über alle anderen Fürsten und Minister gestellt habe. Und die Königin Esther, fuhr er fort, hat zu dem Mahl, das sie veranstaltet hat, außer dem König nur noch mich eingeladen, und auch morgen soll ich zusammen mit dem König bei ihr essen. Aber das alles ist mir vergällt, solange ich den Juden Mordekai im Tor des Palastbezirks sitzen sehe. Da rieten ihm seine Frau und seine Freunde: Lass einen Galgen errichten, 20 Meter hoch, und lass dir vom König die Erlaubnis geben, Mordekai daran aufzuhängen. Danach kannst du unbeschwert mit dem König zum festlichen Mahl gehen. Haman fand den Vorschlag ausgezeichnet und gab sofort Befehl, den Galgen aufzurichten. Haman muss Mordekai die höchste Ehre erweisen. Der König konnte in dieser Nacht nicht schlafen, deshalb ließ er die Chronik bringen, in der die wichtigen Ereignisse seiner Regierungszeit aufgeschrieben waren. Man las dem König daraus vor und kam dabei zu der Stelle, wo berichtet wurde, wie Mordekai die Verschwörung der königlichen Torwächter Bigtan und Teresch aufgedeckt und König Xerxes das Leben gerettet hatte. Der König fragte: Was für eine Belohnung, was für eine Auszeichnung hat Mordekai dafür erhalten? Keine, antworteten die Diener des Königs. Wer ist da draußen im Hof? Fragte der König. Eben in diesem Augenblick war nämlich Haman in den äußeren Hof des Palastes getreten. Er wollte sich vom König die Erlaubnis erbitten, Mordekai an den Galgen zu hängen, den er errichtet hatte. Die Diener antworteten dem König: Es ist Haman, der da draußen steht. Ruft ihn herein, befahl der König. Als Haman eintrat, fragte der König ihn: Was kann ein König für jemand tun, dem er eine besondere Ehre erweisen will? Haman dachte: Da kann nur ich gemeint sein, wen sonst sollte der König besonders ehren wollen? Deshalb antwortete er: Für den Mann, dem der König eine besondere Ehre erweisen will, soll man ein kostbares Gewand bringen, das sonst der König selbst trägt, und ein Pferd mit dem königlichen Schmuck am Zaumzeug, das sonst der König selbst reitet. Man soll Pferd und Gewand einem der höchsten Würdenträger des Königs übergeben, damit dieser den Mann, den der König ehren will, königlich kleidet und ihn auf dem Pferd des Königs über den großen Platz der Stadt führt. Dabei soll er vor dem zu Ehrenden hergehen und ausrufen: So handelt der König an einem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Da sagte der König zu Haman: Nimm schnell ein Gewand und ein Pferd, wie du sie beschrieben hast. Ehre den Juden Mordekai, der in der Torhalle des Palastbezirks sitzt, so wie du es vorgeschlagen hast. Du musst alles genau so ausführen und darfst nichts auslassen. Haman folgte dem Befehl des Königs, kleidete Mordekai königlich, führte ihn auf dem Pferd des Königs über den großen Platz und rief vor ihm aus: So handelt der König an dem Mann, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Danach kehrte Mordekai an seinen Platz im Tor des Palastbezirks zurück. Haman aber eilte völlig verstört mit verhülltem Gesicht nach Hause. Dort erzählte er seiner Frau und allen seinen Freunden, was geschehen war. Diese, seine klugen Ratgeber, sagten zu ihm: Wenn Mordekai, mit dem dir das passiert ist, zum Volk der Juden zählt, dann kannst du aufgeben. Dein Untergang ist besiegelt. Esther enthüllt dem König ihre Herkunft. Noch während sie das sagten, kamen die Diener des Königs, um Haman zum Mahl bei der Königin abzuholen. Der König und Haman fanden sich dort ein. Beim Wein richtete der König an Esther dieselbe Frage wie am Tag zuvor: Was ist nun dein Wunsch, Königin Esther? Ich erfülle ihn dir. Fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Königsreiches. Die Königin antwortete ihm: Wenn ich deine Gunst, mein König, gefunden habe und du mir eine Bitte erlauben willst, dann flehe ich um mein Leben und um das Leben meines Volkes. Man hat uns verkauft, mich und mein Volk. Man will uns töten, morden, ausrotten. Würden wir nur der Freiheit beraubt und als Sklaven verkauft, so hätte ich geschwiegen und den König nicht damit belästigt. Da sagte König Xerxes, und er wandte sich dabei an die Königin Esther: Wer wagt so etwas? Wo ist der Mann, der so schändliche Pläne ausheckt? Esther antwortete: Unser Todfeind ist dieser böse Haman hier. Haman blickte entsetzt auf den König und die Königin. Voll Zorn stand der König von der Tafel auf und ging in den Schlosspark hinaus. Haman trat auf Königin Esther zu und flehte um sein Leben. Er spürte, dass der König schon seinen Tod beschlossen hatte. Haman kommt statt Mordekai an den Galgen. Als der König wieder in den Saal trat, fand er Haman kniend vor dem Polster, auf dem Esther lag. Empört rief er: Jetzt tut er sogar der Königin Gewalt an, und das in meinem Palast. Kaum war das Wort aus dem Mund des Königs, da verhüllten schon die Diener das Gesicht Hamans. Einer der königlichen Eunuchen, Habona, sagte: Da ist doch noch der Galgen, den Haman für Mordekai, den Retter des Königs, errichten ließ. Er steht auf Hamans eigenem Grundstück. Er ist 20 Meter hoch. Hängt Haman daran auf, befahl der König. So wurde Haman an den Galgen gehängt, den er selbst für Mordekai bestimmt hatte. Darauf legte sich der Zorn des Königs. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, lesen wir ab Vers 31 bis Kapitel 13, Vers 13. Nichts geht über die Liebe, das hohe Lied der Liebe. Bemüht euch aber um die höheren Geistesgaben. Ich zeige euch jetzt etwas, das noch weit wichtiger ist als alle diese Fähigkeiten. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Frechheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt, auch die Erkenntnis wird ein Ende haben. Denn unser Erkennen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind. Ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt erkennen wir Gott nur unvollkommen, dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben. Doch am höchsten steht die Liebe. Psalm 36: Die Bosheit der Menschen und die Güte Gottes. Von David, dem Vertrauten des Herrn. Die Aufsässigkeit gegen Gott liegt dem Bösen im Blut, nichts ist ihnen heilig. Sie sind viel zu sehr von sich eingenommen, als dass sie ihr Unrecht einsehen könnten oder es gar hassen. Lug und Trug ist alles, was sie reden. Was sie tun, ist weder vernünftig noch gut. Sogar im Bett schmieden sie üble Pläne. Sie bleiben bei ihrem schlimmen Treiben, nichts hält sie von ihrer Bosheit zurück. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue so weit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ragt hoch wie die ewigen Berge, deine Urteile gründen tief wie das Meer. Du, Herr, hilfst Menschen und Tieren, deine Liebe ist unvergleichlich. Du bist unser Gott, du breitest deine Flügel über uns und gibst uns Schutz. Du sättigst uns aus dem Reichtum deines Hauses, deine Güte erquickt uns wie frisches Wasser. Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Bleib immer denen gut, die dich kennen, bleib allen in Treue zugewandt, die dir mit redlichem Herzen folgen. Lass nicht zu, dass die Übermütigen mich niedertreten und die Gewalttätigen mich aus Haus und Heimat vertreiben. Ich sehe sie schon stürzen, diese Unheilstifter. Sie liegen am Boden und kommen nicht mehr hoch. Aus Sprüche 21, die Verse 21 und 22. Wenn du anderen Güte und Liebe erweist, findest du Gegenliebe, Ansehen und ein erfülltes Leben. Ein weiser Mann kann eine Stadt voll Soldaten angreifen und die Befestigungen zerschlagen, auf die sie sich verlassen hat.